zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, um damit zu beginnen, das ist natürlich für einen selber eine große Herausforderung, wenn man es nicht unter 550 Seiten geschafft hat, seine Überlegungen zu Papier zu bringen, das Ganze jetzt in einer halben Stunde auf ein bestimmtes Segment zugespitzt, das sicherlich auch zusammenzufassen. Und Sie werden beobachten, ob ich das schaffe. Am Anfang gewissermaßen die Grundthese meiner Überlegung: Es wird im 21. Jahrhundert keine unipolare und auch keine bipolare Machtordnung mehr geben. Das ist, wenn man mal das durchschnittliche Alter der hier Versammelten zugrunde legt, das sozusagen in mir ja jetzt tendenziell repräsentiert ist, Sie haben ja gehört, Jahrgang 51, das ist ja eine der Grunderwartungen, weil wir tendenziell die ganze Zeit entweder in einer bipolaren und anschließend in einer unipolaren Ordnung gelebt haben und das eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Bis hin zu dem Punkt, dass auch diejenigen, die zu dem Ergebnis gekommen sind, aufgrund Veränderungen der sozioökonomischen Konstellationen in der Welt, werden es die Amerikaner nicht mehr sein, die diese Dominanzposition innehaben, dann sofort einen anderen Dominanzakteur ins Spiel gebracht haben, etwa in der lange Zeit sehr verbreiteten Vorstellung, wenn das amerikanische Zeitalter zu Ende geht, wird das chinesische Zeitalter beginnen. Da hat man sozusagen ökonomische Daten zum Maßstab gemacht. Ich glaube aber auch, dass es kein bipolares Zeitalter mehr geben wird, wie manche gewissermaßen eher implizit als explizit unterstellen, wenn sie davon sprechen, es werde einen neuen Ost-West-Konflikt geben oder der habe ja, da ist dann der Verweis auf den Ukraine-Krieg zentral, der habe ja eigentlich schon begonnen. Meine These ist sozusagen, die Einheitlichkeit der Machtblöcke, wie sie einstens, wenn ich das mal so abkürzen sagen darf, der Westblock und der Ostblock, die ist nicht mehr gegeben und die wird es auch nicht geben. Die Gegensätze zwischen Russland und China sind größer als beide Akteure, zumal Herr Lavrov wahrhaben will, wenn er davon spricht, es forme sich eine neue Ordnung antihegemonialer Art, wie er obendrein behauptet, in der Allianz zwischen Moskau und Peking. Da sind die Gegensätze doch sehr viel tiefer. Da werde ich ein paar Bemerkungen dann auch dazu machen. Und sicherlich wird auch das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und den Europäern, wenn sie denn überhaupt in der Lage sind, globalpolitisch eine Rolle zu spielen, nicht so einfach mehr sein, wie das in der meisten Zeit. Ganz uneinfach war es nie. Zwischen, sagen wir mal, 1949 und 1989, also über 4 Jahrzehnte, gewesen ist. Es waren vermutlich doch bestimmte Konstellationen, die dazu geführt haben, dass, ja, ich würde nicht sagen eigentlich 1945, sondern nehme lieber das Datum 1948 als Anfangspunkt, sozusagen zwei alternative Ordnungssysteme entstanden sind, die man in gesellschaftspolitischer und ideologischer Ausrichtung als ja, demokratisch-kapitalistisch und als ja, totalitär am Anfang vielleicht bis Khrushchev, danach posttotalitär und staatsplanungswirtschaftlich beschreiben kann. Aber ich würde sagen, das sind Selbstetikettierungen gewesen. Vielleicht ist sehr viel wichtiger der Blick auf geopolitische Konstellationen, also die Entscheidung der Vereinigten Staaten, in Europa zu bleiben, im Unterschied zu den Entscheidungen, die sie nach dem Ersten Weltkrieg getroffen haben. Würde man geopolitisch sagen, also die Gegenküste unter Kontrolle zu behalten, die Gegenküste des Atlantischen Ozeans, nicht? Ja, 2021 ist man zu dem Ergebnis gekommen, der Ozean ist groß genug und breit genug und er ist ein Sicherheitsraum, der die USA schützt davor, dass die Leute von der gegenüberliegenden Küste übergriffig werden und in den USA mal vorbeischauen, um dort, was weiß ich, was zu tun. Pearl Harbor ist eigentlich so ein Wendepunkt gewesen mit dem Ergebnis, Sicherheit gibt es nur, wenn man die Gegenküste kontrolliert. Das ist nicht unbedingt neu. Als, sozusagen, um ein ganz altes Beispiel zu nehmen, Caesar nach Britannien übergesetzt ist, um die englischen Stämme ein bisschen zu malträtieren, war das eigentlich auch die Grundidee der Kontrolle der Gegenküste. Oder die englische Präsenz auf dem europäischen Kontinent, zumal in Frankreich, war auch ein Hinweis auf die Gegenküste. Und wie tief sich sowas eingebrannt hat, kann man vielleicht darin sehen, dass Charles de Gaulle, der ja immer ein Gegner des britischen EWG-Beitritts gewesen ist, gesagt hat, das britische Beitrittsgesuch sei niederzulegen auf dem Schlachtfeld von Azincourt. Da muss man sich schon ganz gut in Geschichte auskennen, um zu wissen, dass das eine Schlacht des frühen 15. Jahrhunderts gewesen ist, in der die englischen Langbogenschützen die französische Ritterschaft dezimiert haben. Also sozusagen eine Erinnerung daran, in welcher Weise die Kontrolle der Gegenküste auch Stress machen kann bei denjenigen, die für sich in Anspruch nehmen, dass die Gegenküste ihnen allein gehört und die anderen da nichts zu suchen haben. Also sozusagen die amerikanische Entscheidung, in Europa zu bleiben und darüber mit dem imaginativen Mittelpunkt des Nordatlantik einen Raum zu bilden, den wir der Einfachheit halber den Westen genannt haben. Aber es war nicht ja nur im geografischen Sinn der Westen, sondern etwas Ähnliches hatten sie im Hinblick auf die andere Seite der euroasiatischen Landmasse getan, also sich gewissermaßen auch festzusetzen an der pazifischen Küste. Das hat nicht so geklappt, weil bekanntlich Mao Zedong den chinesischen Bürgerkrieg gewonnen und Chiang Kai-shek ihn verloren hat. Aber doch sozusagen zeitweilig nur mit Vietnam, aber vor allen Dingen mit Korea und dann den vorgelagerten Inselsystemen von Japan bis Australien hat man diese Gegenküste auch unter Kontrolle behalten. Diese Entscheidungen werden jedenfalls im beidseitigen Sinne, pazifische Gegenküste, atlantische Gegenküste, die USA so heute nicht mehr aufrechterhalten können. Kurzum, es sind sowohl von den ideologischen Konstellationen her als auch von den Fähigkeiten, bestimmte geopolitische Anforderungen auf sich zu nehmen, andere Verhältnisse, in denen nicht zu erwarten ist, dass sich die Welt teilt zwischen der ersten Welt, sprich Westen, und der zweiten Welt, sprich Osten. Und dann gibt es noch eine dritte Welt, in der man in den 50er, 60er, 70er, ja eigentlich bis in die 80er Jahre hinein allerhand Proxy Wars, also Stellvertreterkriege, ausgetragen hat. Aber trotzdem haben die nie eine zentrale Bedeutung gehabt. Sozusagen das Leitmotiv der Weltordnung war der Gegensatz zwischen Ost und West. Das wird auch so nicht mehr möglich sein, weil der globale Süden, wie wir sagen nicht mehr Dritte Welt oder Entwicklungsländer oder wie auch immer, sondern weil der globale Süden eine sehr viel dominantere Rolle spielen will und auch spielen wird. Also hier treffen sozusagen das Können und das Wollen zusammen. Und wenn das richtig ist und Sie bereit sind, sozusagen in diesen Punkten, die ich vorgetragen habe, mir zu folgen, dann heißt das, es wird zwangsläufig eine multipolare Ordnung sein. Den Westen wird es nicht geben, den Osten wird es nicht geben und der globale Süden wird dabei sein. Also stellt sich, und das ist sozusagen die zweite Frage, nicht? Die Überlegung, die ich jetzt angestellt habe, ist eine eher historische Überlegung. Zweite Frage, spieltheoretisch, Wie funktionieren Ordnungen, die mehr sind als Ordnungen, in denen einer, den ich gerne als den Hüter bezeichne, oder zwei, die ein polares System, sozusagen wie ein Magnet mit Plus, Minus, aufbauen, in dem also mehr als einer oder zwei das Sagen haben. Und dabei zeigt sich eigentlich mit einer auch historischen Komponente, aber vor allen Dingen spieltheoretisch, Fünfersysteme sind eigentlich die Lösung, weil sie hinreichend groß genug sind, um die Lasten, die zwangsläufig mit einer maßgeblichen Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ordnung verbunden sind, zu tragen und hinreichend klein genug sind, um mit der Übernahme dieser Lasten entsprechende Vorteile zu verbinden. Nicht? Und das könnte man ja sagen, wenn es nur darum geht, Lasten zu teilen, Burden-Sharing voranzubringen, dann ist eigentlich das Attraktivste, dass man möglichst viele beteiligt. Aber dann schwindet der Anteil von Machtpartizipation, den man hat, wenn es 11 sind oder gar 13 oder noch mehr, so sehr zusammen, dass es attraktiver ist, eigentlich zu sagen, dann lasse ich mich auf diese Lasten nicht ein, sondern wähle den Platz auf dem Chaiselong, beobachte, was die anderen da so machen und suche mir sozusagen peu à peu immer wieder günstige Konstellationen raus, in denen ich mich so oder anders verhalte. Mir diese Vorstellung uns zu eigen machen und auch zu eigen machen, dass es dann möglichst viele sind, die gewissermaßen den Luxus des Betrachters für sich einnehmen wollen, dann ist klar, dass wir eher in eine Welt hineingehen, die in der realistischen Schule der internationalen Beziehungen als Anarchie der Staatenwelt begriffen worden ist, weil es keine verlässlichen und erwartbaren Allianzen mehr gibt, sondern gewissermaßen konstellationsabhängig die betreffenden Akteure ihre Präferenzen setzen oder nicht setzen. Also zu sagen, es dürfen nicht zu viele sein und es dürfen nicht zu wenige sein und 5 ist relativ überschaubar, spieltheoretisch also naheliegend, und guckt man in die Geschichte zurück, stellt man fest, naja, immer wieder in der Geschichte haben sich in Europa solche Pentarchien, also 5er Vorherrschaften, ausgebildet. Dabei ist es in der Regel bei den 5en geblieben, aber die Teilnehmenden haben gewechselt. Wenn man die letzte Pentarchie nimmt, oder die vorletzte, die sich im Anschluss an den Frieden von Münster und Osnabrück ausgebildet hat, dann waren am Anfang neben dem Kaiser Frankreich und England auch noch Schweden und Spanien dabei. Aber die Spanier haben sich dann für die europäischen Verhältnisse im Verlaufe des 18. Jahrhunderts nicht mehr besonders interessiert und sind ausgeschieden. Und die Schweden, die ihre Macht wesentlich auf militärische Fähigkeiten, also ein exzellentes Offizierskorps, gestützt haben seit Gustav Adolf, haben bei Poltawa, das liegt in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, bei Poltawa hat Karl XII. Eine große Schlacht gegen die Russen verloren und danach ist Schweden ausgeschieden. Nicht? Und die beiden wurden dann ersetzt durch Preußen und Russland, sozusagen eine Ostverschiebung des gesamten Systems, die mit der Unterbrechung der napoleonischen Zeit tendenziell bis 1914 gehalten hat. Heißt sozusagen, Fünfersysteme sind flexibel, aber sie sind auch nicht auf Ewigkeit angelegt. Der große Napoleon hatte diese Pentarchie zertrümmert und im Wiener Kongress wurde sie dann wiederhergestellt, vermutlich schon vor 1914 in Brüche zu gehen und dann in einem großen Krieg zu enden. Ich kann also sagen, vermutlich sind Pentarchien nicht das Optimum einer Ordnung, aber sie sind wahrscheinlich das Beste, was wir unter den gegebenen Umständen an Ordnung bekommen können. Das heißt, wenn wir uns das überlegen im Hinblick auf Kant und andere, den wir ja in diesem Jahr feiern, nicht, und seine Friedensschrift in den Mittelpunkt stellen, dann ist das eine Ordnung, die deutlich unterhalb dem von Kant in der Schrift zum ewigen Frieden beschriebenen Modus sich bewegt. Wobei allerdings der Königsberger so ehrlich war zu sagen, wie sowas wirklich umgesetzt werden könne, ohne dass man eine Weltrepublik gründe, was er ablehnt, aus einer Reihe von Gründen, dass er darauf keine Antwort habe und eigentlich nur darauf vertrauen könne, dass der Geist des Handels auf Dauer mit dem Geist des Krieges nicht zusammen bestehen könne. Das möchte man meinen, hat zumal die deutsche Politik auch nach 1989 geglaubt, wieder in den Formel Wandel durch Handel oder aber ökonomische Verflechtungen als sozusagen Domestizierung einer potenziell revisionistischen Macht, wie erkennbar Russland das war, spätestens von dem Zeitpunkt an, als Putin gesagt hat, der Zerfall der UdSSR sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Das war schon eine Ansage, wenn man überlegt, was im 20. Jahrhundert es so an geopolitischen Katastrophen gegeben hat, nicht? Aber darauf setzend, dass das Konzept Wandel durch Handel funktioniert, hat man sozusagen das eher als so einen Spruch aus dem Kreml behandelt und ihn nicht hinreichend ernst genommen als eine, wie man im Nachhinein wohl weiß, politische Kampfansage. Also sagen, das System der Fünf bleibt weit unter den Erwartungen, die Kant in der Schrift zum ewigen Frieden beschrieben hat. Es ist eher eine hegelianische Überlegung, die der Bemerkung aus der Vorrede zur Rechtsphilosophie erfolgt, wo Hegel kurz und knapp schreibt, das Wirkliche ist vernünftig und das Vernünftige ist wirklich. Das war in meiner Studienzeit und auch danach sozusagen immer ein Aufreger unter den sehr idealistisch gesonnenen Studenten. Gewissermaßen, da hat man den alten Reaktionär Hegel erwischt, wenn er das Wirkliche als vernünftig bezeichnet und so tut, als sei das Vernünftige schon wirklich geworden. Aber er hat das schon so in dem Sinne gehabt, dass vielleicht die Eule der Minerva, von der an anderer Stelle in dieser Vorrede die Rede ist, auf der Suche ist nach den Elementen der Vernünftigkeit in einer Wirklichkeit, die sehr vielgestaltig ist und nicht sozusagen nur Vernunft präsentiert, die aber die Elemente des Vernünftigen, also in meiner Sprache jetzt, des Bestmöglichen unter den gegebenen Umständen enthält. Also in dem Sinne bin ich immer offen zu sagen, wenn mir irgendeiner aus dem Auditorium oder aus dem Netz oder wo auch immer her zuruft, Münkler, Sie sind ein Pessimist. Zu sagen, naja, ein Pessimist bin ich vielleicht nicht, aber ich bin auch kein, um jetzt auch noch Arthur Schopenhauer zu nennen, ruchloser Optimist. Nicht? Wenn wir die beiden Figuren einander gegenüberstellen, kann man sagen, die Pessimisten sind diejenigen, die prinzipiell davon ausgehen, dass nur Worst Cases eintreten. Das ist eine Unterstellung, der kann man folgen, aber es ist nicht unbedingt anzunehmen, dass nur Worst Cases aufeinander folgen, auch wenn man vielleicht meinen kann, nach der Finanzkrise Lehman Brothers bis hin zum Ukraine-Krieg heute, nicht mit Pandemie dazwischen und Migrationskrise und derlei mehr, hätten wir im Prinzip die letzten 20 Jahre eigentlich fast nur Worst Cases gehabt. Aber dann muss man sozusagen sich erinnern und darauf verweisen, dass jedenfalls in der Selbstbeschreibung der Europäer es mindestens 20 Jahre davor gegeben hat, in denen sie vielleicht nicht wirklich geglaubt, aber so getan haben, als bestehe Geschichte aus einer Abfolge von Best Cases. Das kann man, glaube ich, dann am besten identifizieren, wenn politische Akteure und Bevölkerungen das Gefühl haben, sie haben unendlich viel Zeit, um die Fülle der anstehenden Probleme zu lösen und damit bestreiten, dass es so etwas wie einen Zeitdruck gibt, der darauf hinausläuft, dass man innerhalb eines bestimmten Zeitraums Lösungen finden muss. Und wenn man sie nicht gefunden hat, dass die ungelösten Probleme einem dann hinterher wie unendlich schwere Steine auf die Füße fallen. Also, ich bin weder Optimist noch Pessimist, sondern ich würde sagen, das ist ein Realismus mit einer gewissen Zuversicht. Zuversicht eben darin, dass wenn die Fünfe sich wechselseitig anerkennen als diejenigen, die so etwas wie eine dominante Rolle spielen, dass ein ordnungsstiftendes Element ist. Ich kann jetzt nicht weiter begründen, warum es keine neue unipolare Ordnung gibt. Ich kann nur ganz kurz darauf verweisen, dass die volkswirtschaftliche Theorie, weil sie in den USA entwickelt worden ist, die man also The Tragedy of the Common Goods nennt oder in der deutschen Übersetzung die Tragödie der Allmende, das ganz gut theoretisch erklären kann. Nämlich, wenn ein Einziger verantwortlich ist für die Bereitstellung von kollektiven Gütern, also Gütern, von deren Nutzen keiner ausgeschlossen werden kann. Saubere Luft ist beispielsweise so etwas, nicht? Oder Schutz und Sicherheit. Dann hat der Einzelne, der das tut, auf Dauer ein Problem, weil er mit einer Masse von Freeriders, also Trittbrettfahrern, umgeben ist, die diese Güter konsumieren, aber nicht in sie investieren. Ich könnte auch sagen, das ist das Problem, das Trump umgetrieben hat, als er gesagt hat, die Europäer tun ja nichts für ihre Sicherheit und verlassen sich auf die USA. Ich würde allerdings sagen, Trump ist nicht intelligent genug, um das Problem der Tragödie der Allmende wirklich zu durchdenken, sondern das hat ihm irgendeiner gesagt und er hat es dann sozusagen als eine rhetorische Figur benutzt, um Druck ausüben zu können. Tatsächlich ist es aber wirklich so, nicht, dass irgendwann den USA, die diese Rolle übernommen hatten, eher nolens als volens, nach 1991 zu viel geworden ist. Gewissermaßen überall auf dem Globus diese Rolle eines Hüters zu spielen. Und der Erste, der das wirklich dezidiert formuliert hat als eine Überforderung, war Obama mit der Formel, wir sind nicht zu einer gleichzeitigen und gleichgewichtigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage, wie wir das im Zweiten Weltkrieg waren, sondern wir werden uns entscheiden müssen und wir werden uns für den pazifischen Raum entscheiden, weil für uns USA dort die stärkeren Interessen liegen. Das war sozusagen schon die vorsichtige Verabschiedung der USA aus dieser Rolle und die krachende Verabschiedung kam dann, wenn Sie so wollen, mit Donald Trump in der Formel America First. Das heißt natürlich klar, keine Common Goods, sondern allein die amerikanischen Interessen. Und dem Abkommen von Doha, nicht? Der Westen hat über 20 Jahre Tausende von Milliarden in Afghanistan investiert, hat auch relativ hohe Verluste an Menschen hingenommen und hat dann in Doha einfach hingeschmissen. Oder um es noch deutlicher zu sagen, hat die afghanischen Frauen den Taliban-Männern ausgeliefert. Punkt. Deswegen war eigentlich auch dieser 15. August 21, als, vielleicht erinnern sich noch die Flugzeuge in Kabul, da hingen so Leute an den Rädern dran und wollten noch irgendwie mit, so etwas wie ein symbolischer Punkt, an dem man sagen konnte, die USA haben sich aus der Rolle des Hüters verabschiedet, wenn man denn Zeitpunkte und entsprechende Bilder braucht. Also, das heißt aber relativ viel, nicht? Das heißt auch, die Chinesen werden nicht an die Stelle der USA treten, weil sie vermutlich sehr viel besser als Trump begriffen haben, was Tragödie der Allmende heißt und in welche Position man sich begibt, wenn man verantwortlich ist für das, was volkswirtschaftlich oder theoretisch als Allgemeingut, als Common Good definiert ist. In der bipolaren Welt des Ost-West-Konflikts war das nicht so. Sondern kann man sagen, da waren diese Allgemeingüter so gewissermaßen Clubgüter. Da war der Club Warschauer Pakt, nicht, sozusagen mit seinem Zwang. Ihr müsst aber diese und jene Beiträge leisten. Und der Westen, in diesem Falle eher NATO oder Ostasien, andere Formen, in die man eingetreten ist und Beiträge geleistet hat, um, was weiß ich, in den Schutz der entsprechenden Bestimmungen des NATO-Vertrages, also Artikel 5 und anderes mehr, zu kommen. Das heißt, mit dem Übergang von Allgemeingütern zu Clubgütern hat so etwas stattgefunden wie eine Veränderung der Grundkonstellation. Es gab keine Trittbrettfahrer in diesem Sinne mehr, nicht? Selbst die Deutschen sind den Amerikanern ja nach Afghanistan gefolgt, sozusagen in einer fernen Erinnerung daran, dass sie sich doch noch ein bisschen bedanken müssen dafür, dass sie innerhalb dieses Systems der Clubgüter auch entsprechend partizipiert haben. Es gibt noch eine dritte Alternative, das ist Privateigentum, nicht? Das würde heißen, in diesem Fall, jeder Staat sorgt für sich allein, für all das, was an öffentlichen Gütern für seine Bevölkerung bereitzustellen ist. Und in dem Punkt, der uns jetzt hier beschäftigt, heißt das, jeder Staat für sich allein sorgt für seine Sicherheit gegenüber konkurrierenden Akteuren. Es ist völlig klar, das würde die Kosten der Bereitstellung dieser Güter exzeptionell hochtreiben. Es ist eigentlich nicht mehr handhabbar, außer vielleicht für Mächte wie die USA und China, aber die anderen können das nicht. Und dabei fällt natürlich unser Blick gleich auf die Europäer, da ist auch klar sozusagen, sie müssen kooperieren, wenn sie in der Lage sein wollen, diese öffentlichen Güter in irgendeiner Weise vernünftig verfügbar zu haben. Also, wer ist das? Nach meinem Dafürhalten die USA und China als diejenigen, die am meisten Ressourcen zur Verfügung haben. Daneben Russland. Russland nicht, weil es so kreativ ist und so viel Erfindergeist hätte und auch technologisch eine Spitzenposition inne hätte, sondern aufgrund vielleicht von drei Ressourcen. Erstens ihre Nuklearwaffen, zweitens die ungeheuer große nordasiatische Landbrücke, die Russland geopolitisch darstellt, und drittens halt die Kapitalisierung von Bodenschätzen, also die Förderung von Erdgas, Erdöl und anderem mehr, um auf diese Weise als Rentierstaat aufzutreten. Was am Rande bedeutet, sie werden nie Demokratie werden und nie ein Rechtsstaat, weil Rentierstaaten, der Begriff ist entwickelt worden im Hinblick auf die Ölmonarchien der arabischen Welt, im Prinzip keinen Zwang haben, Bevölkerung zu beteiligen, sondern sie haben eher den Grundvertrag, ihr haltet die Klappe, aber dafür kümmern wir uns darum, dass die Dinge laufen, wie sie laufen sollen. Nicht? Und das Gegenprinzip wäre die Formel der amerikanischen Siedler, no taxation without representation. Wenn wir schon Steuern bezahlen, dann wollen wir an dem, was wir bezahlen, auch teilhaben. Aber Rentierstaaten haben so niedrige Steuern oder sie haben gar keine Steuern, dass dieses Prinzip gar nicht zur Geltung kommt. Das ist sozusagen, sind die drei Grundlagen der russischen Macht, sind also auch dabei. Aber wenn ich sage, sie sind nicht zuletzt dabei, weil sie eine Atommacht sind, dann sagt das schon relativ viel darüber, dass die Politik der Nonproliferation definitiv gescheitert ist. Vielleicht ist die Verletzung des Budapester Memorandums, als die Ukraine, die zum Zeitpunkt 1994 der drittgrößte Nuklearstaat war und sich entschieden hat, die nuklearen Sprengköpfe und die Trägersysteme abzugeben, weil sie vom Westen bedrängt worden ist, das zu tun, da man nicht unbedingt wollte, dass mit dem Zerfall der UdSSR plötzlich vier Nuklearmächte, nämlich zusätzlich zu Russland, Belarus, Ukraine und Kasachstan, da sind. Und dafür haben, weil die ukrainischen Politiker damals schon Bedenken hatten, ob das so ganz schlau ist, das zu tun, in die Briten und die Amerikaner im Budapester Memorandum neben den Russen, dass die es nicht halten würden, könnten, das war vielleicht anzunehmen, zugesichert die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine. Naja, 2014 und erst recht 2022 war klar, was das wert ist, nicht? Und alle klugen Beobachter werden sich gesagt haben, wenn eine amerikanische Unterschrift und eine britische, also eine die wirkliche Macht und eine die imaginierte Macht in melancholischer Form darstellt, kann man ja bei den Briten ganz gut beobachten, nicht hinreichend, um die Unverletzlichkeit der Grenzen sicherzustellen, dann hilft eigentlich, wenn man einen mächtigen Akteur an seiner Seite hat, nur der Umstand, dass man sich selbst das Teufelszeug beschafft. Und deswegen ist es ziemlich anzunehmen, dass in den nächsten 20 Jahren nicht nur der Iran, sondern auch dann Saudi-Arabien und wenn Saudi-Arabien, dann auch die Türkei zur Atommacht werden, um sozusagen nur mal das Minimum zu formulieren. Gut, also diese drei. Dann noch die EU, allerdings nur unter Bedingungen, dass sie es schaffen, sich vom Regelbewirtschafter und Regelgeber in einen politischen Akteur zu verwandeln. Ob sie das schaffen, ist eine offene Frage. Würde man sagen 50-50, das kann auch heißen 57-43, in welche Richtung auch immer, aber da kann man keine definitive Antwort geben. Dafür, dass sie es schaffen, spricht das, was man vielleicht politiktheoretisch als die Produktivität von Feindschaft bezeichnen kann. Also der Druck, den Russland ausübt, der Zwang, wenn ihr nicht zusammenhaltet, dann spiele ich euch gegeneinander aus und am Schluss seid ihr alles meine Marionetten. Nicht? Das, so etwas klar vor Augen zu haben, dann auch die Bereitschaft generiert, Grenzen, die man früher für unüberschreitbar gehalten hat, etwa die Abtretung, noch weitere Abtretung von Souveränitätsrechten, man dazu bereit ist. Aber andererseits stehen dem natürlich Vorbehalte, Misstrauen und vieles andere innerhalb der EU gegenüber. Werden wir vermutlich nachher noch ausführlicher drüber sprechen und hören, die es unwahrscheinlich machen, dass man, sagen wir mal, eine gemeinsame europäische nukleare Abschreckungskomponente hinbekommt, die man mit Blick auf Russland braucht und die mit der treuenden Präsidentschaft von Donald Trump eigentlich schon da sein müsste, aber natürlich nicht da ist. Das wäre sozusagen ein Punkt, an dem man das beschreiben kann. Dann gibt es dann noch einen fünften also und der ist nach meiner Vorstellung Indien, weil Fünfersysteme brauchen fünf. Kann lange darüber diskutieren, ob es ein anderer wäre, aber Indien ist nun tatsächlich der geborene Repräsentant des globalen Südens. Und auch wenn die Politik von Modi eher auf einen unappetitlichen Hindu-Nationalismus hinausläuft, muss man doch sagen, die Anstrengungen Indiens in den letzten Jahren, sich als globaler Akteur zu zeigen, von der Mondlandung bis zum Anspruch, große Sportereignisse, die das Land sehr viel Geld kosten werden, auszutragen, steht zumindest dafür, dass die Inder einen Willen haben, dabei mitzuspielen. Denen werden dann jeweils auch noch Einflussgebiete zugehören. Und damit würde ich vielleicht an diesem Punkt mal enden wollen. Also dass die USA Mittelamerika und die Karibik als ihr Einflussgebiet mit semipermeablen Grenzen, also sie dürfen in Panama vorbeischauen, aber sie können sich natürlich nicht vorstellen, dass die Panamesen in Washington mal gucken, ob dort vielleicht auch Drogenhändler Politik machen. Nicht? So, also als ihr Einflussgebiet begreifen, ist klar und letzten Endes auch Lateinamerika, sodass sie also auch eine breite Basis des Zugriffs auf wertvolle Ressourcen haben. Die Chinesen sind in vieler Hinsicht in einer problematischeren Lage, weil sie geostrategisch einschließbar sind vom Zugang zu dem offenen Meer. da agieren sie oder reagieren sie drauf durch eine bestimmte Form der Aufrüstungspolitik, dem Aufschütten von Inseln und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig haben sie in der neuen Seidenstraßenstrategie ein Konzept entwickelt, um Einflussgebiete in Zentralasien und in Afrika zu organisieren, indem sie denen da irgendwas hinbauen, sagen wir mal einen Flughafen, auf den nie ein Flugzeug landen und starten wird, oder ein Stück Autobahn ohne Anschlüsse, mit dem Ergebnis, dass die Länder irgendwann in der Bedienung der Schulden, die sie gemacht haben, überfordert sind. Sind die Chinesen großzügig, sagen, ach, stunden wir und zahlt ihr die nächsten 50 Jahre. Aber in dieser Zeit sind diese Länder sozusagen gegenüber Peking politisch abhängig. Und das zeigt sich bis in die EU hinein, wo in dem 17+1 Format eine Reihe von Ländern, Griechenland ist vielleicht der prominenteste Fall, bei den Chinesen so verschuldet sind, dass sie gar nicht sich leisten können, irgendwie eine antichinesische oder China-kritische Resolution zu unterschreiben. Das Interessante dabei ist sicherlich, dass sie in Zentralasien mit den Russen über kurz oder lang ins Gehege kommen, denn sie sind präsent in Gebieten, die einstens zum Zarenreich und später zur UdSSR gehört haben. Da wird sozusagen ein Feld sein und eine kluge Politik der Europäer oder vor allen Dingen eher der Amerikaner wird darauf hinauslaufen, das auszunutzen. Also sozusagen ohne eigene Beteiligung das in Gang zu setzen, was Rudyard Kipling mit Blick aufs späte 19., frühe 20. Jahrhundert als The Great Game bezeichnet hat. Die Russen haben auch ihre Möglichkeiten, Einflussgebiete zu schaffen, aber sie haben nicht so viel Geld wie die Chinesen. Deswegen müssen sie mit militärischer Macht agieren. Und diese militärische Macht kann man beobachten, entweder in der Ukraine durch den Gebrauch der regulären Armee oder aber von Mali bis zum Sudan sozusagen als eine Positionierung in der Sahelzone mit Hilfe von Söldnereinheiten oder auch in Libyen, wo sie eine wichtige Rolle spielen. Das heißt sozusagen, diese Form des Gebrauchs von militärischer Macht, die man natürlich gegenüber Militärdiktaturen, Militärputschisten gut einsetzen kann, wird in hohem Maße eine Ressource russischer Einflusspolitik sein. Nicht? Und dann stehen die Europäer dabei und gucken sich das an und stellen fest, wir sind hier unerwünscht und ziehen ab, wie wir das ja in einigen Sahelländern beobachtet haben. Das heißt, sie sind ein bisschen ratlos. Sie sind sich einerseits darüber im Klaren, dass Afrika von herausragender Bedeutung für die Zukunft der Selbstbehauptungsfähigkeit Europas ist, aber sie haben keine gemeinsame Strategie, wie sie das implementieren können, sondern ziehen dann ab und sagen, sie sind gescheitert und wie auch immer. Da spielen auch eine Reihe von Gegensätzen und Unterschieden eine Rolle. Und die Inder haben es eigentlich am bequemsten, weil sie nur sagen müssen, wir sind der Repräsentant des globalen Südens. Nicht? Das ist gewissermaßen kein zuverlässiges Einflussgebiet, aber eine Legitimationsformel, die richtig durchzieht. Und vielleicht soll ich mit Blick auf die Uhr an diesem Punkt Schluss machen. Wir haben ja da noch ein paar Möglichkeiten, das miteinander zu diskutieren. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.